Alarm und Unwetterwarnung hier beim Goldenen Lauch. Wir empfehlen für diese herbstlich-winterlichen Temperaturen und Windgeschwindigkeiten haben wir natürlich jetzt einen Rezepttipp für alle Hörerinnen und Hörer draußen. Wir machen jetzt auch nebenbei auch der Goldene Lauch, der Koch-Podcast, ne, Janu?
Ja, ich finde auch, ich empfehle Lauchsuppe mit ein bisschen geträufeltem Ingwer und Kamillentee dazu.
Kamillentee, ey, dass du das jetzt sagst. Wir sitzen ja wie immer über Zoom miteinander verbunden, aber eigentlich räumlich weit entfernt. Ich habe gerade mir einen Kamillentee aufgegossen und habe ihn gerade zu Ende geschlürft. Also wir haben da einfach auch, was das angeht, einfach den gleichen Geschmack. Das finde ich super.
Ja, aber ich träufel mir immer noch so Lorbeerblättchen darüber, weißt du?
Ja, 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 klar. Aber das liegt ja auch daran, einfach an deiner kaiserlichen... Ja, an deinem kaiserlichen Habitus.
Ja, und beziehungsweise, da ich jetzt ja 6 Quizzes gewonnen habe, träufeln mir jetzt mittlerweile 6 Lorbeerblätter auch drüber.
Ja, ja, okay, klar.
Das macht es umso schöner. Dann weiß ich auch, wofür ich gearbeitet habe.
Das stimmt, das stimmt. Aber was empfiehlst du denn eigentlich zum Nachtisch nach so einer Lauchsuppe?
Gehacktes. Gehacktes mit Doppelkorn.
Absolut. Und unter diesen klassischen, den wir auch schon mal getrunken haben, bei deinem Geburtstag sogar, diesen, den norddeutschen Tequila, ne? Mit Korn, mit Salamischeibe und Senf.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Das ist der offizielle Drink des Goldenen Lauchs und auch an alle Vegetarier und Vegetarier da draußen. Man kann ihn natürlich auch mit einer Pommersche Veggie-Salami essen, ne? Ist ja klar.
Das ist übrigens, das ist ein, so ein Brand,
ja.
Also so ein Korn. Du hast diese, hier, wie heißt die denn? Senfgurke, wie heißt die denn?
Ach ja,
diese sauren Gurken. Saure Gurke. Cornichons heißen die, glaube ich, im Glas. Das ist da noch bei. Das ist eine Salamischeibe, dann dieses Würstchen, dann Senf und eine Kaper.
So ja, eine Kaper, stimmt. Kaper, die ich ja eigentlich überhaupt nicht mag, aber nee, das war gut. Das war wirklich gut.
Das ist das offizielle Goldene Lauchgetränk. Das wird literweise auch
genau. Goldenen Lauch. Ey, das müssten wir eigentlich für den nächsten Goldenen Lauch, steht das auf jeden Fall schon mal auf der To-Do-List, dass das besorgt werden muss, ist ja wohl klar. Ja.
Stimmt eigentlich. Also ich habe ja auch noch so einen Krug, so eine Ampulle.
Ja, sehr gut, ja. Ein Sturzbecher, den man halt nicht hinlegen kann und man muss ihn austrinken. Das fände ich gut.
Aber das Geile, du musst ja überlegen, wir machen ja auch immer eine Wanderung.
Ja,
wir treffen uns ja zum Wandern. Eigentlich wären geile diese Helme, wo an der Seite dann dieses Bier drin ist und dann diese Schläuche im Mund. Das müsste man damit machen. Ja. Eine Seite der Korn und die andere Seite, weiß nicht, Wurst und Gurke.
Also gepüriert, meinst du? Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja,
für den Geschmack.
Und man bräuchte aber schon eigentlich noch einen dritten Schlauch, weil es ist ja, der Goldene Lauch ist ja immer im Winter. Das heißt, wir brauchen schon den Kamillentee auch noch in einem der Schläuche, ne?
Wie viele Schläuche soll ich mir denn in den Mund stecken?
Ja. Das ist die richtige Frage. Also wer sich jetzt gefragt hat, ob unser Podcast jetzt komplett sein Thema verändert hat, nein. Aber Traditionen sind Traditionen, aber Traditionen sind auch nur dann Traditionen, wenn sie sich auch weiterentwickeln. Deswegen sind wir auch einfach so brainstorm-mäßig hier auf der Suche nach goldenen Lauchtraditionen. Und jetzt haben wir eben diesen Drink gefunden. Von daher, Rezeptempfehlung von uns für euch. Aber Alarm habe ich nicht umsonst gesagt. Wir wollen eine lang vergessene Kategorie diese Woche, weil sich gegebener Anlass dafür aufgetan hat, wiederbeleben. Und zwar ist das die Kategorie
Alarmstufe Quote.
Ich habe dich jetzt einfach mal unvorbereitet, nein, Quatsch, nicht unvorbereitet, aber ich habe dir einfach mal ein paar Zitate mitgebracht, Janu, und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das Schöne ist, wenn sie möchten da draußen, könnt ihr und kannst du, Janu, diese Zitate auch selbst in formvollendeter Schönheit erfahren. Und zwar, wenn man Netflix hat. Netflix hat nämlich gerade in seinem Aufgebot den Film Predator von John McTiernan. Kennst du den eigentlich, den John McTiernan?
Ja, klar, ich habe Stirb langsam geguckt.
Ja, ist nämlich so. Von dem sind nämlich die beiden besten Stirb langsam Filme, Stirb langsam 1 und 3. Der hat allerdings auch noch andere Filme gemacht, einige mit Arnold Schwarzenegger, unter anderem Last Action Hero und Predator eben von 1987, ist ein Sci-Fi-Horror-Action-Film, kann man sagen. Ziemlich, ziemlich gut. Spannenderweise spielt da zum Beispiel auch Shane Black mit, der ja inzwischen Regisseur ist, den ich sehr, sehr gerne mag, der damals auch schon berühmt wurde durch die Lethal Weapon-Reihe und war da einfach Schauspieler, hat ja selber dann irgendwann ein Remake von Predator inszeniert. Aber jetzt zu den Zitaten. Die Zitate drehen sich alle um dasselbe Thema, es geht um Blut. Und das eine Zitat ist, einer so der mega heftigste Macker von diesem Team, achso, ich soll vielleicht kurz sagen, worum es geht darum, dass eine ja, Special Task Force aus Ex-Militärs gerufen wird, um im Dschungel eine Operation durchzuführen und Leute zu retten. Und dabei treffen sie dann auf ein mysteriöses Wesen. Das ist ganz spannend in dem Film, dass man ganz lange nicht sieht, weil es nämlich unsichtbar ist. Also eine Tarnkappe trägt praktisch. Und dieses Wesen ist eine ja, Bedrohung aus dem Weltall, ein ja, Spitzenpredator, wie man jetzt als Evolutionsbiologe natürlich sagen würde. Und es geht also viel um ja, Gewalt, könnte man sagen. Und der oberste Macker aus dieser Truppe, der nicht Arnold Schwarzenegger ist, sondern so ein anderer Typ, der immer mit so einer riesen Gatling rumläuft und alles wegballert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, der wird halt verletzt und dann wird er darauf hingewiesen von einem seiner Kameraden und dann sagt er, du blutest ja. Und dann sagt dieser Typ, ich habe keine Zeit zu bluten. Das fand ich einfach richtig stark. Das war einfach so ein geiles Zitat. Und irgendwann blutet aber auch der Predator und dann versuchen sie natürlich die Fährte aufzunehmen und dann fällt der Spruch, wenn es blutet, können wir es töten. Und das wird halt immer so richtig geil gesagt in dem Film, dass es einfach nur Spaß macht. Ja. Hast du den schon mal gesehen?
Nee, traurigerweise habe ich, als der im Kino vor 10 Jahren oder so lief, mal das Remake mit Adrian Brody in der Hauptrolle.
Ja, ja.
Den habe ich gesehen, den fand ich, war unterhaltsam, war nett.
Ach, stimmt.
Aber der ist mir nicht weiter im Gedächtnis geblieben.
Ja, ja. Spielt Adrian Brody denn diesen Dutch eigentlich? Also den Arnold Schwarzenegger gespielt hat, weil das sind ja, die sind ja, sehen sich ja überhaupt nicht ähnlich, praktisch die beiden.
Nee, ich weiß es nicht mehr so genau, wen er spielt. Er spielt auf jeden Fall die Hauptrolle, also er ist...
Ja, ja.
Ich kenne ja den Original nicht, deswegen kann ich das nicht sagen.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr, ob er Dutch hieß und ja, Adrian Brody taugte, ich weiß, dass ich fand, dass der nicht so als Actionheld taugte.
Ja, ja, ja.
Das ist jetzt blöd, ihm das so zu sagen.
Ja, aber Adrian tut uns mega leid. Adrian!
Ja.
Okay, das ist ein anderer
Adrian. Achso, was mir noch einfällt.
Ja.
Last Action Hero ist übrigens auch eine Empfehlung wert von John McTiernan. Für alle Leute, die auf solche ja, diese Arnold Schwarzenegger 80er Jahre Actionfilme stehen. Ja,
die haben was.
Last Action Hero ist nämlich eine Parodie.
Ja, das, ich habe mir den auch schon in meine Watchlist gepackt. Also ich hätte da wirklich auch mal Bock drauf. Ja. Was super witzig ist, kannst du dich noch erinnern, hast du das noch irgendwo aufgehängt? Du hattest mal so ein Poster, wo so ikonische Filmzitate drauf standen und dann so ein ganz kleines Icon praktisch drauf war, was den Film gezeigt hat. So irgendwie die 100 besten Filmzitate. Nee, Quatsch, da waren nur so Icons drauf, ne, bei dir?
Nee, das war immer so, ich glaube, das waren insgesamt 40 oder 50 Stück und dann war das, ist da so ein berühmtes Zitat und dazu
ja,
dann so ein Symbol, genau, was den Film symbolisiert. Da ist auch Predator bei, jetzt wo du sagst. Das habe ich leider gerade nirgends hängen, ich habe es aber noch, weil ich es geil finde.
Das Zitat von Predator ist nämlich das berühmteste Zitat, nicht das, was auch ja Nicer Dicer Cinematic Universe kommt ja auch das Zitat Get to the Chopper kommt ja auch vor, ne? Das haben wir ja mal damals erwähnt. Das kommt da auch drin vor, aber tatsächlich ist das berühmteste Zitat You are one ugly motherfucker. Das ist das berühmteste Zitat, was nämlich Arnold Schwarzenegger dann sagt zu dem Predator. Das heißt natürlich auf Deutsch nicht ganz so legendär, du bist so abgrundtief hässlich.
Trotzdem irgendwie so ein klassischer Arnold-Schwarzenegger-Spruch irgendwie.
Ja, das stimmt. Also dieser Film, das ist eine Sehempfehlung. Dieser Film ist irgendwie cool, macht einfach richtig Bock und ist voller toller Zitate. Viel Spaß dabei, wer darauf Lust hat. Und das war's auch schon wieder mit Alarmstufe Quote. Mehr dazu beim nächsten Mal, wenn in 20 Folgen diese Kategorie wieder vorkommen wird.
Ja, die Leute müssen ja irgendwie auch die nächsten 20 Folgen überstehen und sich auf was freuen können. Ne?
Ja, eben, so ist das.
Aber das soll es noch nicht gewesen sein mit dieser Folge Goldener Lauch. Wir widmen uns jetzt wieder ganz persönlichen Dingen. Und zwar haben wir gegenseitig ein paar Fragen.
Ja.
Ich habe Fragen, die ich mir stelle, wenn ich an dich denke. Und die möchte ich jetzt stellen.
Gerne.
Fünf Fragen für ein Halleluja.
Beziehungsweise, wenn du gerne was loswerden möchtest, kannst du auch anfangen.
Nein, du darfst anfangen,
würde ich dich, gerne. Würde ich jetzt direkt dich ins kalte Wasser
werfen. Ja, mach das mal.
Was ist der größte Mindfuck, an den du dich erinnerst, der dir je passiert ist, was Film angeht? Der dir so richtig dein Gehirn weggeblasen hat.
Ja, ja. Ich bin da mal so ein bisschen... Also in einem fallen sehr, sehr viele berühmte Twists ein, die ich jetzt nicht alle irgendwie erwähnen will, weil ich weiß, dass viele Menschen gibt, die bestimmte auch sehr, sehr berühmte Twists noch nicht kennen. Und es gibt auch ein paar Filme, die ohne ihren Twist ja nur noch ein Drittel so gut sind. Das ist zwar schade, aber egal. Ich habe Mindfuck diesmal noch ein ganz bisschen anders interpretiert. Und zwar zum einen so ein bisschen twisty-twisty, also was man nicht kommen sieht. Aber auch ein bisschen so, dass es wirklich ja mit einem irgendwie, ja, einen irgendwie verstört oder irgendwie ja durcheinander bringt in gewisser Weise. Ne? Also bei Tenet könnte man natürlich sagen, das ist ein klar, auch der ganze Film ist eine Art Mindfuck. Es geht schließlich um ja darum, dass die physikalischen Gesetze gebrochen werden, aber auch dann irgendwie nicht. Das kann einen schon sehr fertig machen und ich finde, bei Tenet hat man auch schon so ein bisschen diese Erfahrung, dass man sich die ganze Zeit fragt, hä, wie geht das jetzt zusammen und wie ist die Logik? Aber ich muss mal Mulholland Drive nehmen. Ist ja auch ein Film, den ich sehr, sehr liebe. Wir haben schon öfter mal die Situation geschildert, als wir beide an einem ja verkaterten Samstagmorgen, könnte man sagen, diesen Film mal geguckt haben in deiner alten WG. Und das war eine der besondersten Erfahrungen, die ich je hatte mit einem Film. Und bei diesem Film ist es gar nicht so sehr dieser eine Twist. Es gibt so nach zwei Drittel des Films einen Twist, den man gar nicht auf Anhieb versteht als Twist, weil man die ganze Zeit noch versucht auseinanderzuhalten, was passiert hier eigentlich gerade plötzlich. Ja? Und das deswegen Mindfuck, weil der Film ab dann wirklich auch twisty ist, aber auch vorher ja sehr, sehr künstlerisch aufgezogen ist und sehr ein Gesamtkunstwerk und eine Vision ist, dass man sich zwischendrin schon manchmal fragt, was zur Hölle soll das hier? Also so, warum sieht man plötzlich einen Mann im Rollstuhl, der unten in einer ja verschwörungstheoretisch aufgeladenen Hinterzimmerbüro sitzt und irgendwelche komischen Befehle gibt. Und es gibt so viele Szenen, die einfach so absurd sind, aber und teilweise auch witzig, dass man die ganze Zeit fragt, was passiert da und was ist dahinter? So ein bisschen, ne? Und am Ende wird es ja fast so eine Art Horror-Thriller-Drama mit dollen Horror-Elementen. Und es sind einfach so viele episodisch, teilweise unzusammenhängende Charakterstränge, dass das einfach ja eine Erfahrung ist, diesen Film zu gucken, finde ich. Deswegen hat er es hier verdient, erwähnt zu werden. Ja.
Ja, mit Twisty hast du ihn noch sehr pfleglich umschrieben, würde ich sagen. Also der lässt dann sehr viele Fragezeichen hinterlässt er und er gibt einem eigentlich nichts an die Hand.
Ja, das stimmt. Also beziehungsweise es gibt ja dann diese fünf Tipps, die der Regisseur irgendwann mal gegeben hat. Das ist allein schon witzig, um so hinter die Bedeutung der Handlung zu kommen. Und das macht dann richtig Spaß, das so rauszufinden. Aber da denke ich halt genau an das Wort halt Mindfuck. Ne? Also als wir danach saßen und mit dieser Wikipedia-Liste an Tipps, die der David Lynch, der Regisseur, mal gegeben hat, herauszufinden, was haben wir da gerade eigentlich wirklich gesehen?
Ja, aber du musst überlegen, du guckst den Film und dann brauchst du hinterher irgendwie so eine Liste, die du im Internet dir vom Regisseur, die der mal irgendwann veröffentlicht hat, um zu verstehen, was du gerade gesehen hast. Also,
ja, klar, auf jeden Fall.
Also der Film an sich gibt einem halt nichts an die Hand. Ja. Aber gut, ist eine, finde ich, sehr gute Wahl von dir. Finde ich sehr interessant. Das war auch für mich ein schönes Erlebnis.
Ja, ja. Nächste Frage, die ich jetzt für dich habe, oder meine erste am heutigen Tag. Und zwar, ich kann dir auch genau sagen, ich habe zu fast jeder Frage einen kleinen Auslöser in meinem persönlichen Filmleben. Und ich habe einen Film von 1997 gesehen, der heißt Cube. Den habe ich auch in den Instagram-Stories jetzt empfohlen diese Woche. Und zwar ist es ein Sci-Fi-Thriller, da gab es mal sogar eine deutsche Fernsehserie, die daran angelehnt war. Und zwar war das so eine Fernsehserie, wo Promis oder B-Promis in so, ja, in so einem Kubus eingesperrt waren und da gelebt haben. In so unterschiedlichen halt quadratischen Räumen. Weißt du noch, wie die heißt, diese Serie?
Ich erinnere mich an, ich habe Bilder im Kopf, wenn ich
Martin Kesici war da zum Beispiel dabei, ja, und so.
Ich erinnere mich dran, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich guck.
Ja, auf jeden Fall, dieser Film Cube spielt halt genau in so einem Gebäude, wo alles in quadratischen Kammern spielt. Und dadurch inspiriert, habe ich dich gefragt, Jano, pitche mir doch bitte mal einen Thriller, der irgendetwas mit einer geometrischen Figur zu tun hat.
Ja, ich glaube übrigens, die Fernsehshow hieß tatsächlich The Cube.
Ah ja, das kann gut sein, auf jeden Fall.
Ja, und lustigerweise muss ich daran auch denken, aber wir werden in der Zukunft einen Film sehen, der den Namen Triangle trägt.
Ja.
Und zwar ist es ein Thriller, ein Krimi-Thriller. Es geht um eine Reihe mysteriöser Mordfälle, bei denen an den Tatorten werden dann immer wieder Geodreieck und rechte Winkel entdeckt.
Geodreieck.
Ja, da total absurd. Da fragt sich natürlich jeder, warum. Und Mordfälle, das heißt, da muss ermittelt werden.
Ja.
Da braucht man knallharte Ermittlungserfahrung und auch so ein bisschen, man muss auch knallhart sein. Und da, die erfahrene Ermittlerin wird von Meryl Streep gespielt.
Natürlich.
Aber sie kann das alleine nicht lösen, weil, logisch, Geodreiecke, rechte Winkel, da braucht man natürlich jemanden, der sich auch mit Geometrie und Mathematik auskennt. Und deswegen holt sie sich den Mathemagier an ihre Seite.
Also dich.
Nicht mich, ich werde verkörpert von Zach Galifianakis als Mathemagier. Die untersuchen zusammen diesen Fall. Und die stoßen dann nämlich auf eine Verschwörung. Und diese Spur führt sie durch die ganze Welt, in alle Länder, deren Staatsgrenzen geometrische Formen aufweisen. Und letztendlich stellt sich dann heraus, dass diese Spur sie nämlich zu Toblerone führt.
Alter, das ist auch noch ein riesen Product Placement, also praktisch.
Ja, klar, der Film will auch finanziert werden.
Ja.
Und selbstverständlich beginnt dieser Film wie jeder gute Blockbuster, der er natürlich wird, mit einer spektakulären Eröffnungssequenz. Und zwar treten da Trapez-Künstler am Trafalgar Square auf.
Okay.
Und mehr will ich noch gar nicht. Alles andere wäre natürlich Spoiler. Wir wollen natürlich wissen, wie es ausgeht. Wenn der Mathemagier Zach Galifianakis mit der Kommissarin Meryl Streep in...
Hat er denn einen Titel, der Film?
Ja, Triangle.
Ah ja, Triangle, genau, hast du ja schon gesagt. Du meinst denselben Titel wie ein richtig, richtig starkes Kleinod, was ich immer noch mit dir unbedingt gucken muss, weil ich schon tausendmal gesagt habe, ich musste den unbedingt zeigen. Ja, dann ist das vielleicht das Sequel. Das
für
ist
den
vielleicht
Fall,
möglich.
Für den Fall, dass die Filme verwechselt werden, hat natürlich dieser Triangle mit Meryl Streep noch einen deutschen Untertitel. Der heißt dann Triangle, die Geodreieckmorde.
Alter, stark. Ja. Das Tolle, dich wird ja freuen, das haben wir irgendwann mal vor ein paar Folgen besprochen, dich wird freuen, dass dieser Original-Triangle ja auch einen deutschen Untertitel hat, und zwar Die Angst kommt in Wellen.
Ach ja.
Also von daher kannst du den obwohl die Geodreieckmorde ist, das klingt auch wie so ein Kieler Tatort, finde ich.
Ja. Ja, und umso überraschender ist es dann, wenn das dann am Trafalgar Square anfängt und Trapezkünstler da.
Das klingt echt nach so einem Mission Impossible 7 Opening. Also ich glaube, das mit der Toblerone-Sache war ein cleverer Schachzug, um auch einfach das Budget zusammenzubekommen, ne? Und an dieser Stelle wollen wir natürlich nochmal sagen, dass es auch ganz viele andere geometrisch geformten Süßigkeiten gibt. Ja.
Richtig.
Na gut. Okay.
Lukas, wenn wir jetzt schon dabei sind, du fandst das jetzt ja lustig, obwohl das ein total ernster Film ist.
Ja, tut mir mega leid.
Ja, bei welcher Szene musst du sofort lachen, wenn du nur an diese Szene denkst? Also was ist so, wenn du denkst, oh, ich muss jetzt mal, mir geht's gerade schlecht, ich muss an was Lustiges denken, an welche Filmszene denkst du dann und fängst sofort an zu lachen?
Ja, das ist, witzig, weil es ist eine Szene aus dem Film Superbad, das ist ja nun kein Geheimnis mehr für unsere verbundenen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir beide diesen Film sehr lieben. Und es gibt eine Szene, wo zwei der Hauptpersonen sich auf eine Party von College-Studenten und noch älteren Erwachsenen verirren. Und dann steht der eine, Evan, gespielt von, wie heißt der gute nochmal, Michael Cera, steht in einem Raum Und da kommen dann plötzlich ganz viele andere rein, die ihn erst gar nicht bemerken und sich dann hinsetzen und halt so schnacken und auch so ein paar Dinge ja bereden, die ja, wie dass der eine den anderen verprügeln will und so, also so ein paar eigentlich private und Dinge. Und Michael Cera steht halt immer noch in diesem Raum und weiß gar nicht, wohin mit sich. Und dann bemerken sie ihn halt irgendwann, dass er da steht. Und dann glauben die im Suff, diese Männer, sich daran zu erinnern, dass er der Bruder von einem gewissen Jimmy sei. Der ein Sänger ist von Beruf und mit dem sie schon mal auf einer Party waren, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber die werden halt so leicht, ja, sag ich mal, witzig, aggressiv und wollen natürlich, dass er für sie was vorsingt. Und zwar schön. Und dann fängt halt Seth irgendwann an, was zu singen, und zwar These Eyes. Und das ist einfach so lustig, weil am Anfang ist es halt noch so, dass er es so mega unangenehm findet und da am liebsten weg will. Und dann am Ende gibt er sich aber schon sehr viel Mühe. Und die anderen, die Männer, die da sitzen, machen dann irgendwann mit, machen so ein bisschen Beatbox im Hintergrund. Das ist einfach so lustig. Das muss man sich bei YouTube angucken. Das ist ganz toll. Und eine der schönsten Sachen daran ist tatsächlich meines Erachtens die Szene, wenn er sagt, the hurtin's on me. Oder wie heißt die Stelle? Wie würdest du es sagen?
Ich kann den Songtext jetzt nicht aus dem Kopf. Ich weiß es gar nicht mehr.
Oder, the burden's on me? Nein, nee, ich weiß nicht, irgendwas mit hurting, also mit Verletzung. Und dann sagt der eine von den Männern, die da sitzen, so, talk about the hurtin'. Das finde ich so geil, wie der das so im Hintergrund so leise so rein, so ein talk about the hurtin'. Das ist einfach nur fantastisch. Ja, genau, you made a promise. Er sagte nämlich, er singt irgendwie sowas wie the hurtin's on me oder irgendwie so. Und dann sagt er so ganz leise, talk about the hurtin'. Und dann, you made a promise to me and you broke it, kommt er ja noch. Einfach nur ganz, ganz starke Szene, die einfach sehr lustig ist. Und guckt euch sie am besten jetzt sofort bei YouTube an. Also gibt einfach nur ein Superbad Evan Singing oder so. Ja, aber guckt einfach den ganzen Film, der ist fantastisch.
Das ist mega witzig. Ja. Ich guck kurz.
Du singst jetzt und du singst schön.
The Hurtings on me.
Ja, the Hurtings on me. Okay, genau. Ja.
Du singst und du singst schön, wie ein Engel.
Genau, genau.
Hammer-Szene.
Ja. Okay, ich hab noch eine weitere Frage an dich, die auch so ein bisschen in den Pitch-Bereich geht. Und zwar ist das die Frage, welche 5 Film- oder Seriencharaktere, die nicht zu den bekannten Superhelden-Universen von Marvel und DC gehören, ergeben die besseren Avengers?
Ja, ist ja vollkommen klar, dass ich da 5 ein absolutes Triumvirat, ja, herausgesucht habe. Erstmal, man braucht Waffenstärke, Waffengewalt, Guns, lots of Guns braucht man, deswegen nimmt man John Wick mit.
Natürlich,
klar.
Ja.
Damit hat man erstmal die Waffengewalt auf seiner Seite, dann braucht man aber noch so ein bisschen, ja, John Wick ist ein bisschen allglatt, man braucht auch so ein bisschen so jemand, der auch mal die dreckige Arbeit erledigt, der einfach so richtig badass ist. Und ich gebe zu, ich habe letztens Terminator geguckt, Sarah Connor. Und zwar nicht die Sarah Connor, also die Sarah Connor aus den ersten beiden.
Ja, Terminator. Ja, ja.
Alles andere ist
Linda Hamilton.
Richtig, die Linda Hamilton. Sarah Connor, die braucht man auf jeden Fall. Dann wurde es ein bisschen schwierig, aber dann habe ich so überlegt, die haben auch immer so einen Gag-Lieferanten.
Mhm, stimmt, ja.
Es muss ja immer so ein bisschen witzig sein, selbst bei den Avengers, selbst bei diesen komischen DC-Filmen. Deswegen, wer ist der Super-MC? Natürlich Ali G. Ali G, der Super-MC, muss natürlich kommen.
Geil.
Ja. Wer Ali G gesehen hat, weiß auch, dass der von keiner Kugel getroffen werden kann.
Stimmt. Ja, ja, ja.
Es gibt ja eine geile Szene in Ali G, wie er Kugeln ausweicht.
Ja.
Deswegen Ali G, der Super-MC. Dann habe ich gedacht, naja, man bräuchte ja auch jemanden, der so ein bisschen, also die sind ja alle jetzt schon, Ali G hat total viel Herz, John Wick, ja, und Sarah Connor kämpft in den Terminator-Filmen ja auch so ein bisschen damit.
Ja.
Deswegen braucht man jemanden, der auch noch so ein bisschen so caring ist. Und deswegen habe ich gedacht, natürlich Ellen Ripley aus Alien. Mhm. Und zwar auch die Ellen Ripley aus den ersten beiden Alien.
Ja, 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 klar.
Das ist eine gute Mischung. In dem ersten, vor allem in dem zweiten, ist sie nämlich auch eine richtig geile Actionheldin. Und dann dachte ich, die sind jetzt ja alles normale Figuren. Die Hälfte davon schießt halt rum. Da bräuchte man, wie die Avengers auch, die immer den Hulk, jemanden, der sich irgendwie verwandeln kann oder so, der
stimmt,
dann sein Shirt zerreißt und zu was anderem wird. Und dann, da fiel mir dann natürlich eine Sache ein. Natürlich, Jacob aus Twilight, ist vollkommen klar.
Was? Okay, das ist natürlich, ja geil.
Ist natürlich klar. Ja, der kann sich in Wolf
verwandeln. Ja, das stimmt. Das ist mega gut.
War das so ein bisschen die Sache, die mich bei Twilight bei der Stange gehalten hat? ich fand den, ich bin auch ganz klar Team Jacob, ne?
Ja.
Ja, und so ein Wolf, ich meine, ich finde so ein Wolf sieht auch ganz geil aus und ganz gruselig und ein bisschen gefährlich so.
Nee, finde ich gut. Also das ja, ist ein großes, also sehr gut, ja.
Ja, vollkommen klar. Ja, und ich sag mal, man braucht ja auch dann jemanden, der sich das auch erlauben kann, sein Shirt dann auszuziehen, ne? Der
ist natürlich Jacob, also eigentlich könntest du es natürlich auch machen.
Ja, aber ich nehme ja auf dem Regiestuhl Platz, ja, deswegen klar. Taylor Lautner als Jacob, wie heißt der noch? Jacob Black.
Stimmt.
Ja, das wären's. John Wick, Sarah Connor, Ellen Ripley, Ali G und Jacob Black.
Ich finde es auch gut, dass das ist ein sehr diverses Team, das gefällt mir auch. Also hast du es schon automatisch genau politisch korrekt gemacht. Das ist auch mal schön, dass da nämlich mal, obwohl bei den Avengers, das kann man denen jetzt nicht vorwerfen, die Avengers haben ja auch, da sind ja auch viele Frauen dabei, also von daher sehr, sehr schön. Geil, sind die sind cool. Bei den
Avengers viele Frauen dabei?
Naja, Black Widow, Captain und? Marvel, also nicht in der ersten Reihe, also in der ersten Reihe nur Black Widow, da hast du recht. Ja, aber es sind
noch ja, viele aber die andere. Sind eh viel cooler.
Ja, die sind, wie heißen die jetzt, die Mavengers.
Ja, die Lauchvengers.
Ja, die Lauchvengers, stimmt.
Ja, ist mega ja,
oder Lauch Force One. Vielleicht
auch. Ja.
Ja. Geil. Ja,
okay, Lukas. Apropos, du kannst dir jetzt eine von diesen fünf Figuren aussuchen. Nein, Spaß. Karneval dieses Jahr ist ausgefallen. Du kommst aus einer Karnevalshochburg natürlich.
Ja.
2022 können wir endlich wieder richtig Jack werden. Und als welche Filmfigur wirst du dich verkleiden?
ich werde... Ich hatte erst eine Sache, wo ich sofort sagen würde, okay, die wäre ich. Und zwar natürlich entweder Spider-Man, dass jeder weiß, dass ich Spider-Man liebe. Aber ich glaube, da würde ich mir dann doch so ein bisschen die Blöße geben, weil das wäre mir vielleicht doch ein bisschen zu peinlich, so ein Ganzkörperkondom anzuhaben. Auch wenn ich es gerne daheim einfach hätte, so ein Spider-Man-Kostüm. Auf der anderen Seite, Jedi wäre natürlich auch was, aber es ging mir vor allem darum, ja, mir ein Kostüm auch ganz nachhaltig auszusuchen, was ich danach natürlich noch weiterhin tragen werde. Nicht nur an Karneval. Und dann würde ich auch ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, deswegen werde ich als Driver aus Drive gehen. Und zwar, weil der einfach nur an sich stylisch und geil aussieht. Der hat so eine silberne Jacke mit einem pinkfarbenen Skorpion hinten drauf. Die ist mega Hammer und sie ist auch sonst so ein, ja, so eine abgewetzte Jeans und ein weißes T-Shirt. Also es braucht erstens nicht viel, aber da diese Jacke an sich durchaus sehr teuer ist, was ich weiß, weil ich schon mal geguckt habe, ob ich sie mir kaufe, darf das andere auch nicht so viel kosten. Deswegen würde ich mich als Ryan Gosling aus Drive verkleiden, wäre damit nicht nur an Karneval der absolute Scene-Stealer, sondern hätte danach auch einfach, hätte Style und das Geld, könnte man sagen. Und ja, genau, das wäre mein Kostüm.
Finde ich vernünftig.
Ja.
Ich würde dich allerdings auch gerne in so einem hautengen Spider-Man-Anzug sehen, natürlich.
Ja, aber weißt du, das ist halt das Ding. Für dich persönlich würde ich den ja auch regelmäßig anziehen, einfach so, um das Feuer am Leben zu halten. Da, wo ist das Freundschaft oder ist das mehr, ne? Aber das, ne, ich sehe mich halt irgendwie nicht so. Ich sehe mich den halt dann sonst nie wieder anziehen und dann ist es auch zu teuer, weißt du? Also, man muss es ja auch so ein bisschen rechtfertigen vor seinem Portemonnaie.
Melasse des Spider-Man in Kölle oder so.
Ja, genau, genau. Nächste Frage für dich, Jano. Und zwar, welcher Film hat deine Art, wie du Filme wahrnimmst, verändert?
Ja, mega schwierig, weil es gibt total viele Filme, die mich irgendwie verändert haben persönlich, weil ich die, also es gibt ja tausend Filme, die mich begeistert haben, die mich beeindruckt haben, wo ich dann wochenlang drüber gesprochen habe, weil ich die so toll fand und so. Aber die so meine Art... Die Filme zu gucken verändert haben, da ist mir als erstes eingefallen und deswegen denke ich auch, dass es stimmt, Matrix, dass ich das erste Mal den ersten Matrix gesehen habe oder den, ich habe die Trilogie dann gleich geguckt, ich bin zwar alt, aber ich bin zu jung, um Matrix 1 im Kino geguckt zu haben.
Ja.
Und habe dann gab es irgendwann diese DVD-Box, wo die halt alle drei drin waren. Ich glaube dann, als der zweite und dritte rauskam, die habe ich dann mal geschenkt bekommen, zu Weihnachten oder so. Und dann habe ich die geguckt und bei dem ersten, da war ich, das waren ja 4 Jahre, nachdem der rauskam.
Ja.
Und ich war aber trotzdem komplett begeistert. Das ist natürlich einfach nur ein Actionfilm-Meilenstein, der hochglanzig und der so ein bisschen aufgeblasen ist. Aber diese, Ich habe davor halt immer nur so, also ich habe davor schon 1000 Filme geguckt und ganz viele. Ich habe davor, das kannte ich schon, Herr der Ringe und so, die ich alle über alles liebe.
Ja.
Aber Matrix, so diese Verbindung, sieht geil aus, hat irgendwie so Effekte, die man da, die ich da noch nicht kannte, dieses mit dieser Bullet Time und so, das sah alles so, das dachte ich so, okay, das habe ich so noch nie gesehen, kannte ich so nicht, ging ja vermutlich viel damals so. Und dann diese Verbindung aus dieser schon herkömmlichen Geschichte, aber diese Verbindung mit einer Story, die so 1000 Anspielungen hat und so, war damals ja noch irgendwie was Besonderes. Und da habe ich gedacht, okay, Filme können ja mehr als einfach nur unterhalten sein und irgendwie eine coole Story erzählen oder Unterhaltung sein. Ich habe davor halt Star Wars und Indiana Jones schon 1 Million Mal geguckt gehabt. Aber das war halt einfach so, fand ich toll und wollte sein wie die und war so kindlich begeistert. Aber Matrix hat das nochmal verändert, dass ich mich dann auch mit den Hintergründen und wie das gemacht ist und wie das gemeint ist und der Story und so damit beschäftigt habe oder angefangen habe, da Sachen drüber zu lesen und so und dann da so reingerutscht bin, wo ich heute bin. Das war praktisch die Einstiegsdroge.
Okay, ja, also du hast Filme auch so ein bisschen mehr als pure Unterhaltung wahrgenommen, sondern auch als ja was inspirierend ist, was du ja, wo du dich reindenkst, was ja so als Kunst auch, ne?
Ja, also das ist das erste Mal, dass ich so einen Film so als künstlerisch geschaffenes Werk irgendwie wahrgenommen habe. Es gibt natürlich andere Filme danach. Mulholland Drive, gutes Beispiel, hat mich auch sehr nochmal, hat auch gezeigt, was Filme noch alles sein können, ohne, also wo sie nur Kunst und wo man sich dann fragt, ist das Kunst, kann das weg, was will mir der Künstler damit sagen?
Ja, ja, ja.
Da gibt es noch 1000 andere Filme, aber Matrix war so, dass der erste Tritt in den Hintern sozusagen, was das angeht, in die richtige Richtung.
Cool.
Ja. Das hat Herr Dringen, das ist das Einzige, was Herr Dringen bei mir nicht so richtig geleistet hat. Naja. Okay, Lukas, bevor wir hier zu weit in meine Kindheit abschriften, du bist ja hier, indem du den goldenen Lauch betreibst, in gewisser Weise Filmjournalist. Wenn du jetzt hier jemanden interviewen könntest, einen Filmschaffenden oder eine Filmschaffende, wen würdest du hier einladen und gerne interviewen und was würdest du diese Person gerne fragen?
Ja, die Lauch Nation wird jetzt natürlich absolut berechtigt vermuten, dass es Christopher Nolan wäre, ist es aber nicht. Das liegt vor allem daran, dass ich mit Christopher Nolan schon mal einige Interviews gesehen habe. Und Christopher Nolan ist einfach mein absolutes Regie-Idol. Aber ich finde, Christopher Nolan ist nicht der unterhaltsamste Interviewpartner, den man sich vorstellen könnte. Er ist cool da, aber es gibt jemanden, der mir da mehr imponiert und den ich auch sehr toll finde. Und das ist tatsächlich Quentin Tarantino. Ich hätte auch einen Schauspieler, Schauspielerin nehmen können, aber tatsächlich interessiert mich irgendwie, wenn ich so mir Fragen überlegen würde, interessiert mich dann doch die Art des Filmemachens mehr als die Schauspielerei. Und Quentin Tarantino ist tatsächlich jemand, der mich da immer wieder deswegen auch fasziniert, weil er macht ja Filme, die ja natürlich absolut Kritikerlieblinge sind, aber die ja auch so trotzdem, sage ich mal, immer noch das immer, also die haben ja so eine Atmosphäre, die auch trotzdem so ein bisschen zum Beispiel Gewalt zelebriert, haben wir ja mal gesagt. Das heißt, da denkt man auch manchmal so, ja, das ist ja ein bisschen stumpf, ne? Es wird viel geflucht, es gibt viel Blut, es gibt auch viel blöde Laien in den Tarantino-Filmen und man vermutet dahinter nicht so einen ausgesuchten Typen, wie Tarantino ist, der zum einen sehr, sehr, ja, sehr, sehr charismatischer Typ ist, wenn er redet, der zum anderen aber auch ganz, ganz deutlich macht, wenn er redet, was für ein Experte er ist im Film und nicht nur in seinen eigenen, sondern generell im kompletten Film einfach, also im kompletten Medium-Film, der weiß wahrscheinlich alles über Filmgeschichte, was man wissen muss und zwar auch quer durch die Bank, durch alle Länder. Der kann dir wahrscheinlich was über das südkoreanische Kino der 60er Jahre sagen und was über den italienischen Independent-Film der 20er oder so und ist dabei sehr, sehr, ja, sehr, sehr mitreißend, wenn er redet. Und das ist ziemlich toll und da hätte ich eine ganze Reihe an Fragen für ihn. Wenn man so kleine Interview-Schnipsel von ihm sieht, dann bekommt man da mal einen Eindruck von. Ich finde, das macht immer sehr viel Spaß. Und auf der anderen Seite hat er halt dieses Puristische. Also er ist dann nicht einer, der sich auch verklausuliert, sondern der dann auch mal sagt, nee, wenn, also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gesehen, ein kleines Interview von ihm, wo er sagt, bei der Hälfte aller Filme, die heute rauskommen, wissen sie sofort nach wenigen Minuten, was alles passieren wird. Und dann sagt er so, das ist keine Story. Ja? Und dann sagt er darüber, was eine Story ausmacht. Und da, so ist er halt auch. Also er ist jetzt kein absolut abgehobener Typ, sondern hat eben diese richtige Mischung aus Expertise und down to earth, könnte man sagen. Und das reizt mich sehr.
hören Sie in einer der nächsten Folgen Lucas interviewt Quentin Tarantino, präsentiert vom Goldenen Lauch.
Du könntest dir ja schon mal vielleicht so eine Quentin Tarantino-Impression antrainieren, dann können wir das hier mal so faken.
Kein Problem, also da arbeite ich sowieso täglich
dran. Weil, also mit unserer Strahlkraft unseres Podcasts könnten wir ja praktisch ein Fake-Interview mit Quentin Tarantino veröffentlichen, sodass er sich zu einer Gegendarstellung genötigt fühlt und dann tatsächlich bei uns in den Podcast kommt. Ich halte das für realistisch.
Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden.
Ja, richtig, richtig, genau.
Also und ich finde, ich finde es nur kurz anmerken, ich finde es toll, dass wir es wieder geschafft haben, Christopher Nolan unterzubringen. Yeah. Es muss das Ziel sein, in den ersten 100 Folgen des Goldenen Lauchs in jeder Folge Christopher Nolan zu name-droppen.
Ja, genau. Also tut mir auch leid, Chris, ne? Dass ich dich da jetzt nicht nehmen konnte. Okay. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Und zwar die erste Frage, die vierte lautet, was ist dein Lieblingswestern? Und der Hintergrund dieser Frage ist tatsächlich, dass ich mir einen Film gestern gebraucht gekauft habe, den ich, der für mich mein Lieblingshorrorfilm ist oder zumindest sowas wie mein First Blood, wenn man so will, was Horrorfilme angeht, den ich immer als einen der Filme wahrnehmen würde, der mir das Horrorgenre nahegebracht hat. Und ich habe ihn mir jetzt nach ewigen Zeiten erst überhaupt gekauft, und zwar ist es The Ring. Und deswegen kam ich so auf die Frage, dachte, was ist denn so in einem Genre so dein Lieblingsfilm? Und da ich ja weiß, dass du ein großer Western-Fan bist, genau, was ist dein Lieblingswestern?
Ja, und wenn ich jetzt so antworten würde, wie du gerade argumentiert hast bei The Ring, dann müsste ich Winnetou sagen. Dann müsste ich einfach diese Winnetou-Filme mit Pierre Brice sagen.
Ja.
Aber jetzt, also als ich drüber nachgedacht habe, jetzt kenne ich ja, die habe ich als Kind geliebt, Winnetou, aber jetzt, wenn ich, jetzt wo ich noch viel mehr Filme kenne, würde ich sagen, der mit dem Wolf tanzt.
Ja, toll.
Ich finde den toll. Also was soll man sagen? Also da denke ich immer so, ja, ich würde auch gerne da wohnen, so mit wie heißt der nochmal?
John Dunbar.
Was soll man sagen? Der ist sehr lang, sehr langsam teilweise, auch manchmal ein bisschen schmalzig und so, aber ich finde den ganz, ganz toll. Da muss man sich natürlich Zeit nehmen, den zu gucken. 4 Stunden.
Der ist echt toll.
Aber hey, der Wolf ist auch ziemlich süß.
Mann.
Und der Film, der rührt mich, hat mich auch zu Tränen gerührt.
Oh. Socke. Der Socke.
Ja.
Der ist echt
Socke toll. Ist einfach ein toller Wolf. Kommen wir jetzt zu einer letzten Frage an dich. Bevor ich wieder so Tränen gerührt werde. Stell dir vor, wir würden uns nicht kennen und du würdest mit mir auf ein erstes Date gehen, oder?
Ja.
Stell dir vor, du würdest auf ein erstes Date gehen im Kino.
Ja.
Welchen Film würdest du denn dann gucken, wenn du es aussuchen könntest?
Das möchte ich übrigens nochmal kurz unterstreichen. Ich finde es gut, dass du die Frage gerade so gestellt hast. Ich würde beim ersten Date als Typ persönlich keinen Film bei mir zu Hause irgendwie gucken, sondern dann würde ich ins Kino gehen, weil nicht beim ersten Date, weil dann würde ich ins Kino gehen und ein Event machen und es ist sowieso immer besser, ins Kino zu gehen, klar. Genau deswegen, ich bin jetzt ja schon ein bisschen länger aus dem Dating-Game raus, aber ich habe gedacht, der Film darf nicht zu sexy sein, also darf nicht irgendwie so zu erotisch sein, weil das könnte am ersten Date auch ein bisschen unangenehm sein. Der darf nicht zu traurig sein, dass das irgendwie bei der Person, mit der ich ein Date habe, was triggert. Der darf nicht zu romantisch sein, damit es sozusagen nicht so eine komische Atmosphäre entsteht, so nach dem Motto, wo man dann denkt, also weil beim ersten Date, das ist ja noch mega am Anfang, man lernt sich voll kennen und da will man vielleicht auch erstmal noch sich vorsichtig vortasten und nicht sofort, dass direkt irgendwelche großen Liebesfragen im Raum stehen. Und was toll wäre, ist, wenn der Film auch so ein bisschen Stoff bietet zum Diskutieren, falls an dem Abend man an so einen Punkt kommt, wo man danach nicht mehr so genau weiß, was man reden soll. Und wenn man mit Leuten über Kunst oder über andere Dinge diskutiert, ist es auch immer cool, weil man dann immer herausfinden kann, ist das eine interessante Persönlichkeit, mit der ich da zu tun habe. Und deswegen gibt es 2 Filme, die ich da empfehlen würde. Zum einen den Film Life of Pi. Und zwar, der Film ist zwar traurig, aber nicht zu doll. Er ist visuell atemberaubend. Also da gibt es viel drüber zu reden. Er ist teilweise lustig, er ist teilweise traurig, er ist wunderschön und er gibt viel Stoff zum Reden, auch über die großen Fragen des Lebens. Also im Nachhinein kann man dann seinen Datepartner gut kennenlernen. Oder ein Film, den ich tatsächlich auch schon mal auf einem Date geguckt habe, ist schon sehr lange her, aber der eine gute Mischung von allem ist, ist Der Ja-Sager. Der Ja-Sager ist ein witziger Film, aber auch irgendwie bietet auch viel Anlass zum danach darüber reden, wie würdest du das machen, wenn du 2 Wochen lang nur noch Ja sagen dürftest und so. Und er ist auch romantisch, aber nicht zu doll. Also genau, ja. Würde ich dich damit zu einem zweiten Date kriegen, Janu?
Mit Life of Pay, ja.
Ach echt, machst du der Ja-Sager gar nicht so?
Das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ja, ich bin. Ach, du würdest mich. Du könntest mich in jeden Film mitnehmen, weißt du doch.
Ja, ja.
Das lassen wir doch mal so stehen.
Ja, das lassen wir doch mal so stehen. Okay, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Welchen Film hast du nach der Herr der Ringe wohl am allermeisten gesehen, also am allerhäufigsten? Und wenn ja, warum?
Ja, überraschenderweise führe ich da, was Filme angeht, führe ich ja sonst alles mit Listen, aber habe ich noch keine Liste geführt, welchen Film ich wie oft geguckt habe. Deswegen kann ich nur mutmaßen und schätzen. Und es sind drei Filme in der Auswahl,
ja,
wo ich keine Ahnung habe. Also die Star Wars Trilogie, die originale Star Wars Trilogie, die habe ich halt als Kind hunderte Mal auf Videokassette geguckt.
Ja.
Und als auch immer noch, wir haben die schon zusammen im Kino geguckt.
Mhm.
Ganz schwer zu sagen, wie oft ich die geguckt habe. Zurück in die Zukunft, da gilt eigentlich das Gleiche.
Ja.
Und seit ich den Film kenne, habe ich auch Feld der Träume sehr, sehr häufig geguckt, weil der auch verhältnismäßig kurz ist und verhältnismäßig, ja, wie sage ich denn, angenehm zu gucken, ohne dass, also,
so viel gut.
Könnte auch sagen, ein bisschen ereignislos, ja, ist ein Feelgood-Film.
Ja.
Den kann man immer so gut nebenbei gucken, oder den habe ich immer geguckt, wenn ich dachte, ach, jetzt so ein Film, der Feelgood vermittelt. Ich würde aber einfach, ich sag mal, ja, Star Wars Episode 5 oder 6, schätzungsweise.
Würdest du sagen, du hast die öfter als 10 Mal geguckt?
Ja, in meinem ganzen Leben,
ja,
klar. Also als Kind, keine Ahnung, da hatte ich irgendwann, also 5 Videokassetten-Sachen, die ich auf Videokassette aufgenommen habe. Keine Ahnung, da war die Auswahl noch nicht so groß wie jetzt. Da habe ich die einfach immer wieder geguckt. Und die sind halt so alt, dass die auch schon 1 Million Mal im Fernsehen kamen.
Ja.
Wir haben die schon zusammen mehrmals geguckt, glaube ich. Also von daher.
Was schätzt du, wie oft du Herr der Ringe gesehen hast?
Boah, auch eine zweistellige Zahl. Man guckt die ja mittlerweile so einmal im Jahr, schätzungsweise,
ja,
wir beide.
Ja.
Ich habe die vorher auch schon öfter geguckt. Ja, ach, puh, das ist irgendeine Zahl zwischen 10 und 20.
Ja, aber ich glaube inzwischen auch. Also seit ich 11 oder 12, ich durfte die tatsächlich nicht gucken, bevor ich 12 war. Das heißt sozusagen, mit meinem 12. Lebensjahr habe ich die auf jeden Fall einmal im Jahr geguckt. Und es waren bestimmt immer 1-2 Jahre dabei, wo man die auch zweimal geguckt hat oder vielleicht 1-2 Mal oder so. Das heißt, ich bin wahrscheinlich schon eher fast bei 18. Oder, naja, so 15, 16, 17, irgendwie so um den Dreh. Also es, genau, ja.
Ja, und ich habe auch nicht immer alle drei geguckt. Also manche davon habe ich auch mehr als die anderen geguckt. Keine Ahnung. Also die habe ich sehr, sehr häufig gesehen. Ja,
ja,
weiß ich nicht. Ich gucke halt schon lange, es ist schon länger so, dass ich gerne Filme gucke. Aber gut, dafür haben wir diesen Podcast. Und weil wir gerne Filme gucken und diesen Podcast machen, reden wir auch gerne über unsere Lieblingsfilme in diesem Podcast und sind bei Platz 39 unserer Top 50 angekommen.
Spiel mir den Film vorm Tod.
Lukas, ich habe drei Hinweise und vielleicht errätst du, welcher Film bei mir hoch im Kurs steht.
Bitte.
Es ist ein Mindfuck-Film, deswegen kam ich auf die Frage.
Ah.
Es ist ein Krimi, deswegen kam ich auf Triangle als Krimi. Und es hat ein legendäres Zitat.
Es ist die üblichen Verdächtigen.
Das ist korrekt.
Ja.
Lukas, du hast einen Quiz.
Da haben wir einen Carryover, oder? Ich hatte den auch schon. Also bei mir kam der
schon. Du hattest den
schon.
Bei dir kam der schon. Bei mir ist er auf Platz 39. Ich finde ihn toll.
Ja.
Möchtest du deinen anteasern oder möchtest du mehr zu die üblichen Verdächtigen hören?
Ja, mach doch erstmal. Also wir können erstmal über die üblichen Verdächtigen sprechen.
Okay. Weil du so ein guter Quizzer bist, habe ich jetzt 4 Fakten wie immer für dich. Und einer davon ist falsch. Fakt Nummer 1. Der Titel des Films, Die üblichen Verdächtigen oder The Usual Suspects, ist eine Referenz an einen sehr berühmten Hollywood-Klassiker und es wurde deswegen gewählt.
Ja.
Fakt Nummer 2. Die Szene der Gegenüberstellung, ich hoffe, du erinnerst dich, die ist aber auch auf dem Cover, das ist die Cover-Szene, musste einen ganzen Tag lang immer wieder wiederholt werden, weil die Darsteller andauernd in Lachen ausgebrochen sind, weil immer wieder jemand von ihnen gefurzt hat während der Szene.
Das ist so eine Szene auf dem Polizeirevier, die meinst du, ne? Ja, wo die. Ja,
genau,
ja,
wo die da vor diesem Ding stehen, wo dann dieses, was dann die Höhe misst.
Ja.
Und deswegen ist letztendlich auch in dem Film die Szene drin, wo die tatsächlich auch in dem Film dann lachen.
Ja, ja, ja.
Weil die Szene nicht ernst gedreht werden konnte, weil jemand gefurzt hat. Wiederholt. Fakt Nummer 3. Kevin Spacey, der eine der Hauptrollen spielt und einen körperlich eingeschränkten Mann spielt, der hat, glaube ich, einen Humpelfuß und kann seine Hand nicht richtig bewegen.
Ja, man hätte früher tatsächlich gesagt, er ist ein Krüppel. Das hätte man früher gesagt, ne?
Stimmt, er wird in dem Film auch als Krüppel beleidigt. Ja. Der hat 6 Monate lang sich diese Hand, ich weiß gar nicht, was mit seiner Hand ist, und diesen Humpelfuß, er hat ja sozusagen 6 Monate lang simuliert, damit er sich als auf die Rolle vorbereiten kann, damit er sich auch im Film wie ein richtiger, also sozusagen realistisch bewegen kann.
Ja,
wie jemand, der auch seinen Fuß nicht richtig, der den so nachzieht. Fakt Nummer 4 ist, der Charakter von Benicio del Toro heißt im Film Fenster. Und weil der Regisseur Christopher McQuarrie das deutsche Wort Fenster so passend fand, wurde tatsächlich deswegen nach dem deutschen Wort Fenster für Window oder wie auch immer benannt. Deswegen heißt die Figur Fenster.
Aha. Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, wolltest mich hier aufs Glatteis führen. Ich weiß bei einem Fakt, dass er auf jeden Fall richtig ist. Und zwar ist das der mit die üblichen Verdächtigen. Das ist nämlich ein Zitat aus Casablanca. Das weiß ich, dass das stimmt. Und ich glaube, du willst mich da aufs Glatteis führen in der Szene, wo sie alle lachen. Weil ich glaube, sie lachen alle. Und das ist genauso, wie du sagst, nur dass es nicht daran lag, dass einer praktisch seine Darmwinde hinausgelassen hat. Sondern es hat einen anderen Grund. Das ist meine Theorie.
Deine Theorie ist leider falsch. Beziehungsweise es ist schön, dass sie falsch ist, weil ich ziemlich witzig finde. In dem Making-of sind nämlich Interviews drin mit denen. Und da sagt der eine, Kevin Pollack oder so sagt das, dass sie die Szene so oft wiederholen mussten und der Regisseur ist halt richtig sauer geworden, weil die Szene in Ernst drehen wollten. Weil Benicio del Toro bei den ersten 12 Takes wiederholt gefurzt hat. Und Benicio del Toro sagt in dem Interview nur, jemand hätte wiederholt gefurzt, aber man wüsste nicht wer. Es ist mega geil, finde ich.
Okay.
Deswegen mussten die halt mega lachen und haben es nicht geschafft, sich sozusagen wieder drunter zu kommen und ernst zu werden. Und weil es sozusagen aber dann ziemlich gut wirkte, hat der Regisseur im Nachhinein gesagt, oh geil, wir nehmen doch die Szene hier, wo die so lachen. Und in dem Film ist die Szene auch ziemlich geil.
Dann stimmt das mit Fenster nicht.
Das stimmt auch.
Oh.
Er wurde tatsächlich nach dem deutschen Wort
benannt. Man kann nicht 6 Monate lang einen Humpelfuß trainieren, ohne dass man danach selber humpelt. Deswegen hat Kevin Spacey das nur eine Woche trainiert.
Ja, keine Ahnung, ob er das überhaupt trainiert hat oder wie lange. Das habe ich nicht herausgefunden, aber er hat es nicht, auf jeden Fall nicht 6 Monate lang seine körperlichen Einschränkungen simuliert als Vorbereitung.
Okay, ja, gut. Willst du noch mal kurz sagen, worum es geht in dem Film?
Richtig, das hätte ich vielleicht vorher den Fakten machen müssen. Jetzt wissen wir, dass es eine Gegenüberstellung gibt und dass jemand humpelt. Und zwar ist es gar nicht so einfach zu beschreiben. Es geht um einen Raub, der aufgeklärt werden soll von der Polizei. Es hat eigentlich nur ein einziger überlebt und der schildert seine Sicht, also der schildert sozusagen, wie dieser Raub passiert ist und anhand dessen rekonstruieren die dann diesen Fall.
Ja.
Der sitzt auf dem Polizeirevier, er erzählt das und anhand dessen wird dieser Fall rekonstruiert. Man sieht das praktisch in einer Rückblende und gibt es sozusagen eine Gruppe von fünf übliche Verdächtige, die dafür auf der Polizeiwache zusammenkommen, weil sie die Verdächtigen oder Beteiligten an diesem Raubzug sind. Und es wird halt von den beiden Kommissaren wird aufgedröselt oder sie wollen aufdröseln, wie dieses Verbrechen vonstatten geht, weil auch noch kein Täter, es gibt nur den Namen des Täters, ein mysteriöser Name, der immer so durch die Gegend wabert, den jeder in dem Film irgendwie kennt, aber niemand je gesehen hat. Und deswegen wollen sie den fassen und versuchen sozusagen diese Ereignisse zu rekonstruieren, mit Hilfe des einzigen, der diesen. Ja, das war ja nicht nur so ein Raub, das ist ja. Da ist ja auch was in die Luft geflogen. Also, es war eher mehr so ein Anschlag, den sie da rekonstruieren wollen. Und der einzige, der das überlebt hat, ist eben Kevin Spaceys Figur.
Verbal Kind.
Ja. Genau.
Ja, und was.
Und im Prinzip ist es ein Verhör, anhand dessen Nacherzählung sieht.
Den Film gibt es momentan in der Flatrate von Amazon Prime übrigens zu sehen. Und der kommt auch immer mal wieder im Fernsehen. Von daher müsst ihr mal auf einschlägigen Seiten gucken, liebe Lauch Nation. Aber was findest du an dem Film so toll, Jan? Und warum ist er bei dir in deiner Top 50?
Ja, erstmal finde ich es geil. Erstmal kann man jedem den nur empfehlen, ihn zu gucken. Das ist so zum Miträtseln. Man ist halt selber die ganze Zeit im Unklaren. weil das halt nur eine Rekonstruktion dieser Ereignisse ist. Ohne zu viel spoilern zu wollen, man muss bei diesem Film aufpassen, um die ganzen Namen und so sich zu merken und dann sozusagen immer zu checken, ah, okay, jetzt ist das gemeint und der und der. Und ja, das ist halt, die Story ist halt genial aufgebaut. Das ist so ein roter Faden, der sich durchzieht, der dann aufs Finale hinausläuft im Prinzip. Aber so ist das bei Krimis natürlich irgendwie immer. Er ist aber sehr, sehr geschickt gemacht und immer wieder mit diesen zwei Handlungssträngen. Und ich finde es richtig geil, dass es die ganze Zeit um diesen, es geht die ganze Zeit um einen Kaiser Soze. Mhm. Das ist dieser Verbrecher, den jeder kennt, aber niemand gesehen hat und den sie schnappen wollen. Und dieses Mysterium, was um den aufgebaut wird, finde ich geil. Und dass sie versuchen halt, dieses Mysterium zu dekonstruieren. Ja. Finde ich richtig cool, weil man sich die ganze Zeit auch selber fragt oder miträtselt, ah, wer ist das denn jetzt, wie ist das denn passiert, wie war das denn jetzt, wer ist es denn gewesen, so ungefähr.
Ja,
ja, und der Film spielt auch ganz geschickt mit den Erwartungen der oder mit den Bildern und den Zuschauern. Das fand ich sehr cool. Ich fand ihn einfach mega unterhaltsam und spannend, was auch daran liegt, dass diese fünf üblichen Verdächtigen, um die es geht, von denen das einer gewesen sein soll, irgendwie eine coole Truppe sind. Ja. Dieser von Benicio del Toro gespielte Charakter ist auch so geil, der redet so heftig, redet so ein geiles Kauderwelsch. Kevin Spaceys Charakter ist irgendwie faszinierend und auch die anderen, das ist auch so eine coole Truppe.
Auf jeden Fall, ja. Ja,
ja und ich stehe auch auf so Krimi-Thriller. Also ich finde den einfach super unterhaltsam und das ist auch so ein Film, ich glaube, der ist von 1995 und der hat auch ganz viele Filme, die danach rauskamen, wo ich dachte, ja, die üblichen Verdächtigen. Also der ist nicht der erste Film, der das so gemacht hat, aber der hat da schon, sag ich mal, das Limit relativ hoch gesetzt. Der hat jetzt, ist jetzt auch nicht das obere Limit, aber ja, ich finde es einfach geil. Und je länger der Film dauert, desto lieblingsszeniger wird es für mich. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber der nimmt nach hinten raus, fand ich den, hat der nochmal so ein paar Stufen
dazu gewonnen. Ja, auf jeden Fall.
Dazu gewonnen. Ja, und der hat ein geiles Zitat. Der größte Trick, den der Teufel jemals gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn nicht. Klingt jetzt so ein bisschen komisch und so ein bisschen sakral. Gibt es den Teufel? Glaubt man da nur dran? Ist das Spinnerei? In dem Film ist es aber geil gemacht. Also in dem Film funktioniert das einfach toll.
Ja, auf jeden Fall. Also
es trifft, beschreibt das auch ganz gut. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Den würde ich wirklich so auch Krimi-Fans und so Fans von so Rätselfilmen unbedingt ans Herz legen. Man muss dabei aufpassen. Er ist aber nicht lang, er geht nur 1,5 Stunden. Das kann man gut mal weggucken.
Und er ist, wie gesagt, er hat ein richtig starkes, auch würde ich auch sagen, eines der besten Finales, was es so gibt. Also sehr, sehr stark.
Ja, und wenn man natürlich nur unter dem Vorwand, dass man das noch damit umgehen kann, dass Kevin Spacey, der die Hauptrolle spielt. Er hat dafür übrigens einen Oscar als Nebendarsteller.
Ja, genau. Ja, ja.
Muss man natürlich mit umgehen können. Heutzutage muss man, denkt man sich, na, Kevin Spacey, warst ein guter Schauspieler, bist du wahrscheinlich immer noch.
Aber ja.
Wärst du mal neben der Kamera auch so nett gewesen.
Das stimmt, ja.
Gut. Gut, okay. Aber genug von mir. Lukas, quiz mich mal.
Ja, ich habe einen Film, der ist gar nicht alt. Der ist tatsächlich aus dem Jahr 2019. Da lief er in den Kinos, hat beim Goldenen Lauch abgeräumt. Und also zumindest bei mir. Und er ist von einem sehr bekannten Regisseur. Und wie soll man den beschreiben? Sein Filmtitel erinnert an einen der berühmtesten Filme aller Zeiten, zumindest an seinen englischen Titel, beziehungsweise an zwei sehr, sehr berühmte Filme. Und ich weiß, dass du einen diesen sehr, sehr berühmten Film auch extrem liebst. Ein Mafia-Film trägt einen sehr ähnlichen Titel und einer der berühmtesten Western aller Zeiten trägt auch einen sehr ähnlichen Titel.
Du hast recht, ich liebe Once Upon a Time in America. Ja. Und Once Upon a Time in the West ist auch ein toller Film. Und deswegen findest du auch, dass Once Upon a Time in Hollywood ein toller Film ist, über den du gerne mal mit Quentin Tarantino in einem Interview
sprechen würdest. Absolut, ja. Also der jüngste Film aus Tarantinos Oeuvre, Once Upon a Time in Hollywood, ein Film über das Jahr 1969 auf dem Höhepunkt der New Hollywood-Ära in Los Angeles. Es geht zum einen um die beiden Freunde Rick Dalton, der ein TV-Serien-Cowboy-Schauspieler ist, und aber so ein bisschen auf ja, den Zenit seiner Karriere überschritten hat und jetzt so ein bisschen nicht weiß, was er mit sich noch im Filmbusiness anfangen soll, und seinen Stuntman Cliff Booth. Gespielt werden die beiden von Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Und es geht vor allem um diese Freundschaft. Es geht nebenbei aber auch um eine fiktive Version der ja, Ereignisse, die sich tatsächlich in dieser Zeit in Hollywood ja, ereignet haben. Und zwar rund um die Manson-Family. Charles Manson, den ja, Kultführer, der unter anderem ja seine Jünger, wenn man so möchte, dazu aufgestachelt hat, ja, Menschen in Los Angeles zu ermorden. Und die haben ja unter anderem die damalige Ehefrau von Roman Polanski, dem berühmten Regisseur, Sharon Tate, auch selber eine Schauspielerin, ermordet. Und es geht praktisch auch am Rande immer darum, beziehungsweise um die fiktive Version dieser Realität, die Quentin Tarantino den Zuschauern und Zuschauerinnen praktisch präsentiert. Ein sehr, sehr langer Film, sehr dahin wabernder Film, aber darin auch irgendwie ziemlich begeisternd, fand ich. Habe ihn sogar zweimal damals im Kino gesehen. Und der Film hat, um es nochmal kurz zu sagen, bei 11 Nominierungen 6 Goldene Lauchs abgestaubt damals. Unter anderem bei mir für bester Film, bestes Duo, bestes Ende, beste Atmosphäre und so weiter. Aber bester Film ist natürlich schon ganz schön krass. Genau, und ich habe jetzt auch für dich 4 Fakten, einer ist falsch. Fakt Nummer 1, das Zitat, du bist Rick fucking Dalton, vergess das nie, das der Charakter von Brad Pitt zu dem Charakter von Leonardo DiCaprio in dem Film sagt, war, man sagt im Englischen, ad-libbed, also es war sozusagen hinzugefügt, ohne dass es im Drehbuch stand. Und zwar ist das ein Satz, der auch Brad Pitt in den 90er Jahren mal von einem anderen Schauspieler gesagt wurde. Also ihm wurde praktisch mal gesagt, du bist Brad fucking Pitt, vergess das nie. So nach dem Motto. Das ist Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2 ist Margot Robbie, die Sharon Tate spielt in dem Film, trägt tatsächlich echte, ja, echten Schmuck von Sharon Tate, der ihr von der Schwester von Sharon Tate, die noch lebt, übergeben wurde. Fakt Nummer 3 ist, das ist der erste Film von Quentin Tarantino, in dem Michael Madsen, der Schauspieler, der einer der Lieblingsschauspieler von Tarantino ist, nicht stirbt. Und der letzte Fakt, der vierte Fakt ist, Quentin Tarantino hat die Charaktere von Cliff und Rick an Butch Cassidy und Sundance Kid angelehnt.
Ja, vorstellen kann ich mir alles.
Butch Cassidy und Sundance Kid, ja, ein sehr berühmter Western, den du mir sogar mal als Aufgabe aufgegeben hast für den Goldenen Lauch.
Ja. Richtig, der ist cool. So wie ich Tarantino kenne, kann ich mir das vorstellen. Das mit Sharon Tate Schmuck. Ich sag einfach mal das mit Brad Pitt, der Brad fucking Pitt ist. Das kann ich mir auch vorstellen, aber das klingt einfach so, als hättest du dir das ausgedacht.
Ich wünschte, ich hätte mir das ausgedacht, weil dann wäre ich ja sehr kreativ. Aber das habe ich nicht. Das ist tatsächlich real. Was aber fast noch cooler ist. Ja, das ist tatsächlich wahr.
Dann ist das doch mit Sharon Tate Schmuck.
Ist auch wahr.
Falsch.
Ist auch wahr, ja. Es war erst wohl so, dass die Schwester oder die Hinterbliebenen von Sharon Tate relativ skeptisch waren im Hinblick auf die Darstellung. Und dann hat Tarantino sich aber mit denen getroffen, ihnen vom Drehbuch erzählt und dann waren sie an Bord, sozusagen. Genau, und dann haben die auch sowas gemacht.
Ja, dann ist das mit Butch, dann ist vielleicht Butch Cassidy und Sundance Kid doch nicht der Film, den Tarantino geil findet, und das hast du dir ausgedacht.
Du hast recht, das ist vollkommen korrekt, obwohl natürlich Tarantino tatsächlich mal in einem Interview gesagt hat, Rick und Cliff wären jetzt das coolste Duo seit Paul Newman und Robert Redford in diesem Film. Das hat er mal gesagt, aber er hat tatsächlich die beiden Charaktere basieren auf ja, einem realen Duo, was er mal erlebt hat, und zwar von einem berühmten Schauspieler und seinem Stuntman. Er hat nie wirklich gesagt, welcher Schauspieler, aber die meisten vermuten, es ist Burt Reynolds. Also dass es sozusagen um Burt Reynolds und sein Stunt-Double geht und ja, die Beziehung von den beiden. Genau, also da habe ich dich ein ganz bisschen gelinkt.
Mist.
Ja, was soll man sagen? Ich habe den Film zweimal im Kino geguckt, wusste beim ersten Mal gar nicht genau, ob ich ihn so toll finde, fand ihn aber trotzdem schon faszinierend, einfach mit seinem Vibe. Der hat so wirklich so einen ganz sommerlichen Vibe und ist natürlich wieder mit vollen, tollen Dialogen voll, die auch sehr, sehr lustig oftmals sind. Ich finde tatsächlich Leonardo DiCaprio, der ja immer in aller Munde ist als, oh, ist das ein fantastischer Schauspieler, und wo dann immer alle sagen, warum gewinnt der nie einen Oscar? Dann hat er ja irgendwann mal einen Oscar gewonnen für The Revenant. Da wird praktisch bei jeder Rolle, das ist wie bei Meryl Streep, wird gesagt, das ist einfach nur Wahnsinn gespielt. Aber es gibt so ein paar Rollen, über die wird selten gesprochen. Und ich finde, Rick Dalton gehört zu einer der Rollen, wo Leonardo DiCaprio wirklich, wo ich finde, da hat er mir richtig imponiert als Schauspieler. Und das müssen mehr Leute erfahren. Also ich finde den da ganz toll. Und ich finde, er spielt da auch nicht so die klassischen Rollen. Also er ist da so ein sehr, ja, eigentlich, ja, gequälter, aber auch unsicherer Typ. Und das ist schon ziemlich cool gemacht, finde ich. Ja, und ich finde das Finale, auch wenn es dann natürlich auch sehr blutig ist, wie für Tarantino üblich, ganz, ganz fantastisch. Und ich habe auch ein Zitat für dich mitgebracht. Und zwar gibt es ja am Ende die Szene, wo dann Brad Pitt praktisch konfrontiert wird mit der Manson-Family. Und das ist ein schönes Beispiel für Tarantinos Umgang mit der wahren Geschichte, denn einer der Mörder in der Manson Family hat am Tatort, also am realen Tatort, das Zitat gesagt, ich bin der Teufel und bin hier, um des Teufels Werk zu tun. Ist natürlich eigentlich total dramatisch. Und Tarantino zieht das jetzt hier aber sehr ins Lächerliche, und zwar indem ein total zugedröhnter Brad Pitt den praktisch begegnet und dann sagt zu diesem Typen, ich kenne dich doch. Du warst doch auf dem Pferdchen und du bist nochmal, und dann sagt eben der von der Manson Family, ich bin der Teufel und ich bin hier, um des Teufels Werk zu tun, und Brad Pitt sagt dann, nee, das war was Dummeres. Und das finde ich irgendwie geil. Also ich mag diese Szene irgendwie, ja. Und das Schöne ist ja auch, die Charaktere von Rick und Cliff sind ja eben fiktiv, und die sind praktisch jetzt die Charaktere, die in dieser Handlung die Geschichte verändern, weil sie es ja in echt nicht gab. Und dadurch, dass es sie jetzt aber in der Erzählgeschichte oder in der Erzählzeit gibt, ändern sie praktisch die Konstellation, weil sie jetzt neben Sharon Tate wohnen und die sich eben in der Tür verirren und so weiter. Ne? Also es ist irgendwie toll gemacht, finde ich. Ja.
Der ganze Film.
Und ja. Da haben wir bei unserer zweiten oder dritten Podcast-Folge drüber gesprochen, ne?
Ja, so lange gibt es den Podcast schon. Den gibt es schon länger, als es den Film Once Upon a Time in Hollywood gibt.
Ja, das stimmt.
Mann, jetzt werden wir alt.
Werden ist gut, ne? Ja, nur sag ich dazu nur. Ja,
ja. Ich werde erst nächstes Jahr 60.
Ich glaube, ich befürchte, dass es den Film gerade nirgendwo zu streamen gibt. Aber ich kann da noch mal einmal ganz schnell nachgucken. Ansonsten willst du schon einmal noch mal schon mal ein paar Tipps geben, wer was bei dir auf Platz 38 ist, oder überrumpel ich dich damit jetzt?
Du überrumpelst mich nie, aber willst du, also, achso, ich kann dir das aber gerne anteasern. Wenn einer von den, oh, wir können das so machen, wir machen das, wenn einer von euch bei das hört und denkt, ach, das kann nur der und der Film sein, der kann das bei Instagram schreiben. Wenn das passiert, bevor Lukas mir schreibt und sagt, ach, das ist der und der Film, dann gibt's was Besonderes, dann gibt's besonderen Dank. Dann gibt es auf jeden Fall Respekt und Ehre.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Person schreiben wir dann an. Die Person kann einen Satz schreiben, den baue ich dann in die nächste Folge.
Das ist gut.
Folge ein. In die nächsten, darauf folgenden Folge dann ein. Ich muss mir natürlich kurz überlegen. Und zwar, auf Platz 38 ist ein Film, der von der Stimmung her sehr gegensätzlich ist zu meinem jetzigen, eben genannten Film. Der auch früher erschienen ist. Der ist mehr als 10 Jahre vor die üblichen Verdächtigen erschienen und hat eine tolle Szene, die mit den Beatles zusammenhängt.
Aha, okay.
Punkt.
Cool. Ja, okay, das ist eine harte Nuss für mich. Ich hau meinen auch mal gleich hinterher. Auch mein Film ist von der Stimmung nicht vollkommen anders. Tatsächlich geht es in dem Film auch sehr viel um Autos, wie bei Once Upon a Time in Hollywood auch. Es geht vor allem um ein Auto sehr, sehr stark in dem Film. Das ist auch so ein bisschen das, ja, ja so ein bisschen auf allen Postern drauf, dieses Auto. Der Film ist auch wesentlich älter, und zwar sogar 13 Jahre älter, ist aus dem Jahr 2006. Und er, ja, es ist ein Roadmovie und es ist auch ein Familienfilm. Mehr sage ich nicht.
Okay, jetzt sind wir alle gespannt, was wir da noch haben auf Platz 38. Das wird aber lustig. Gut, ich gebe dir gleich privat schon mal einen Tipp.
Ja, okay.
Und ansonsten hört beim nächsten Mal wieder rein. Es ist auf jeden Fall, demnächst gibt es auch wieder ein Quiz. Lukas ist ein genialer Quizmaster und hat wieder was vorbereitet und ich trete so lange an, bis ich gebrochen werde.
Ja, genau,
werde.
Psychisch und auch körperlich bist du gebrochen. Also du bist ja schon körperlich sehr gebrechlich, aber bis du dann psychisch auch gebrochen wirst, das werdet ihr dann live mitbekommen. Vor den Lauschern da draußen, das finde ich sehr schön. Und bis dahin kann ich euch allen nur empfehlen, nehmt euch in Acht vor Geodreieck.
Ja, stimmt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es war schön mit dir.
Ja, harte, ne?